Deutschlandfunk Kultur Interview.
Nach anonymen Vorwürfen gegen die staatliche Ballettschule Berlin und Recherchen des RBB über drillartige Ausbildungsmethoden, sexualisierte Sprache und emotionale Gewalt hat Berlins Bildungssenatorin Scheritz jetzt eine Kommission eingesetzt. Untersucht werden soll, ob das seelische und körperliche Wohl von Schülerinnen und Schülern der Ballettschule unzureichend geschützt wurde. Wir wollen anhand dieses Falles darüber reden und die Frage beantworten, wie viel Drill der Leistungssport braucht und wie viel die Leistungsgesellschaft, und haben uns dafür verabredet mit Janine Ohlert. Sie ist Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, hat selbst Leistungssport betrieben, ambitioniert, aber ohne großen Erfolg. Turnen, Fußball unter anderem, befasst sich beruflich mit sportpsychologischer Diagnostik und der Persönlichkeitsentwicklung von jungen AthletInnen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Von Missständen an der Berliner Ballettschule berichten Kolleginnen des RBB, von Drill als Ausbildungsmethode, unter dem die Schülerinnen zu leiden hätten. Ernstzunehmende Vorwürfe, denen nun nachgegangen wird. Aber dahinter steht ja auch eine ganz große Frage, ob Leistungssport ohne Drill überhaupt geht.
Ja, das ist natürlich tatsächlich eine schwierige Frage, ne? Für mich ist es tatsächlich eine Frage des Maßhaltens, ne? Wie in so vielen Fällen auch. Also zu viel Drill ist sicherlich schlecht, aber mit zu wenig Drill kommt man halt auch nicht vorwärts. Also wenn man wirklich halt Leistungssport betreiben will, kommt man leider nicht drumherum, auch mal über seine Grenzen ein bisschen hinauszugehen. Aber halt eben nicht so weit, dass das wirklich in eine Qual ausarten sollte.
Also Drill kommt ja ursprünglich aus dem Militär, ist ja das Einüben von Bewegungsabläufen, damit man sie irgendwann automatisiert hat sozusagen. Das klingt ja auch eigentlich vernünftig, wenn man Leistungssport betreiben will, oder?
Ja, das ist schon richtig. Also der Punkt ist natürlich, wenn ich besser werden will in irgendwas, und das ist jetzt total egal, ob das Leistungssport ist oder ob das jetzt beim Erlernen von einem Musikinstrument ist oder wenn ich irgendwas Neues lerne, muss ich halt meine Grenzen immer weiter verschieben, wenn ich besser werden will. So. Und dafür muss ich halt, ja, wie der Name schon sagt, wenn ich die Grenze verschieben will, muss ich auch ein bisschen darüber hinausgehen. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen quälen. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich immer wieder die gleichen Sachen mache. Und das ist unter Umständen monoton, das ist unter Umständen eintönig. Das ist nicht immer besonders spannend, aber es ist in einem gewissen Maße auch nötig. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, man muss es nicht nur so machen, sondern es kommt halt auch so ein bisschen auf das Drumherum an. Also ich kann auch einen Drill so gestalten, dass er halt nicht automatisch total schädigend ist für die Personen, die das mitmachen müssen.
Also Drill ja, sowohl beim Sport als auch möglicherweise beim Üben von Tonleitern, aber ohne emotionalen Druck. Wie geht das?
Also unsere Idee ist halt so ein bisschen, dass wir sagen, eigentlich müssten die Trainer oder die Ausbildenden, wie auch immer, in welchen Bereichen, müssten die Leute mitnehmen. Also man muss die Sportler mitnehmen und halt auch mal vielleicht erklären, warum ist das jetzt notwendig? Und ich kann ja jemand auch anspornen, ohne ihn gleich total anzuschreien oder ohne ihn niederzumachen, ohne diesen riesen Druck auszuüben. Also es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien mittlerweile dazu, die eben zeigen, dass ein Training, was auf Strafen basiert, was darauf basiert, starke Hierarchien aufzubauen zwischen Trainern und Sportlern, dass das auf Dauer dazu führt, dass die Sportler auch aufhören, dass die weniger motiviert sind, dass sie halt selber irgendwie ja gar keinen Spaß mehr am Sport haben. Das heißt, für die langfristige Entwicklung ist es eigentlich auch ja für die Leistung besser, wenn ich eben nicht mit diesen ganz harten Methoden rangehe.
Verlieren Kinder da möglicherweise auch das Gefühl für ihren Körper, wenn sie immer auf das hören, was ein Trainer, eine Trainerin ihnen anweist, dass eben über all dieses Maß hinausgeht, von dem sie gesprochen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also die Schwierigkeit, die wir gerade halt bei Nachwuchssportlern haben, ist, Kinder sind das ja gewohnt. Also sie sind es gewohnt, dass die Eltern ihnen sagen, wo es lang geht. Sie sind es ihnen gewohnt, dass die Trainer ihnen sagen, wo es lang geht, die Lehrer in der Schule. Also Kinder kriegen ja eigentlich ihr ganzes Leben lang von anderen Leuten irgendwas gesagt. Und klar wird dann vielleicht auch mal versucht zu diskutieren, aber im Wesentlichen wird das hingenommen. Und wenn Erwachsene was sagen, dann ist das Gesetz. Und das ist halt insofern gefährlich, weil die Kinder ein Gefühl dafür verlieren, wo ist denn jetzt tatsächlich meine Grenze? Ne? Und gerade wenn es da auch um emotionale Gewalt ging, um dann auch sexualisierte Gewalt, da ist es halt schon so, dass wir auch merken in den Studien, das hängt zusammen. Also es ist, häufig hat es tatsächlich was mit Macht zu tun. Und wenn die Trainer bereit sind, Macht abzugeben, die Kinder mitzunehmen und eben nicht nur zu zu sagen, du musst das jetzt machen, sondern halt auch erklären, warum, die Sportler mit einbinden und sie selber überlegen lassen, wie wäre denn vielleicht ein sinnvoller Trainingsplan. Und das kann man durchaus schon mit Jüngeren machen, dass man halt sagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, was möchtest du jetzt machen? So, und dass man auf diese Weise die Motivation erhält und auch den Kindern die Möglichkeit gibt, auch ihre Grenzen einfach zu behalten.
Sie untersuchen das ja, man merkt ja, Sie sprechen ja von verschiedenen Studien. Gibt es denn für diese Problematik, da anders zu trainieren, eine Offenheit bei Trainern und Sportlehrern zum Beispiel?
Ja, also wir sind noch dabei. Wir versuchen das in das System reinzubringen und den den Trainern das auch so ein bisschen an die Hand zu geben, weil es ist tatsächlich so ein bisschen sportartabhängig, aber es ist auch so ein bisschen typabhängig. Manche Trainer sagen halt, ja, ich bin halt so der harte Hund, ich bin halt so der Typ, ich möchte mich da auch nicht ändern. Dann ist es schwierig, aber wir haben auch viele Trainer, die offen sind, die sagen, ach ja, das ist doch eigentlich ein ganz interessantes Prinzip, mal zu versuchen, das anders zu machen und die Sportler da mitzunehmen. Und es ist tatsächlich noch ein Umdenken, weil der Sport hat bisher immer sehr hierarchisch funktioniert. Aber es funktioniert halt, glaube ich, auf Dauer nicht, weil die Sportler auch merken, die Trainer auch merken, das ist nicht das System, was im heutigen Deutschland, sage ich jetzt mal, noch funktioniert. Weil Kinder wollen Freiheiten, Kinder wollen sich entwickeln und dann sagen die vielleicht, ja gut, dann mache ich halt eben keinen Leistungssport mehr. Also die Verbände müssen einfach auch umdenken, um die Sportler zu behalten.
Sie haben gesagt, es ist bei bestimmten Sportarten mehr, bei anderen weniger. Also ich sag mal Turnen, Eiskunstlauf, da ist es mehr und bei, weiß ich nicht, Fechten weniger?
Wir haben jetzt tatsächlich noch keine Studie gemacht, wo wir konkret einzelne Sportarten rausgegriffen haben, aber es ist halt so typischerweise eben die Sportarten mit den Traditionen, die sehr, ich sag mal, vom russischen Raum zum Beispiel geprägt sind. Ja, also wo man halt weiß, die Weltklasse-Sportler kommen aus Russland zum Beispiel oder das ganze chinesische System, das beruht ja auch sehr auf diesem dominanten Sport und dieser ganzen Unterdrückung und eben auch diesem Drill. Und dann kommen eben halt auch die Trainer häufig aus diesen Kulturen und die dann in Deutschland arbeiten. Und das ist natürlich schwierig für die, jetzt in einer anderen Kultur zu arbeiten. Und dann dürfen sie das auf einmal nicht mehr machen.
Gucken wir mal über den Sport hinaus. Funktioniert denn eine Leistungsgesellschaft? Da steckt ja das Wort Leistung drin. Überhaupt ohne Drill? Also geht's mit ein bisschen, wir machen mal so ein bisschen was und ansonsten machen wir es uns nett und kuscheln?
Auch da, finde ich, kommt es halt wieder auf das Maß drauf an. Ne? Und wir reden immer davon, von Leistung. Und gute Leistung kommt ja sehr, und das wissen wir schon auch, aus, wenn man jetzt in die Arbeits- und Organisationspsychologie reinguckt, da weiß man eigentlich auch, dass die Mitarbeiter, die motiviert sind, sind auch gute Mitarbeiter. Das heißt, ich muss eigentlich versuchen, meine Mitarbeiter zu motivieren, dass die Dinge gerne machen, die sie tun. So. Und dann bringen sie eigentlich automatisch auch gute Leistung. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, kriege ich auch eine bessere Leistung. Ja, also es gibt, ich sage jetzt mal, modernere Führungsprinzipien, die halt eben sagen würden, nein, es geht eben nicht über den Druck, nicht über übermäßigen Druck, sondern es geht um gemeinsame Zielerreichungen und dass man halt versucht, dass man sich damit auseinandersetzt, was passiert denn da, warum will ich das erreichen, und dann ist man halt auch motivierter.
Aber es gibt ja auch Leute, die zwar den Erfolg wollen und die Karriere, aber sich nicht unbedingt dafür krummlegen wollen. Was sagen Sie denn denen?
Ja, das funktioniert halt aus meiner Sicht auch nicht. Kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Ne? Zu wenig ist auch nicht gut. Also ich brauche natürlich ein gewisses Maß an Leistungsmotivation, die muss ich schon haben, sonst habe ich keine Chance. Und jemand, der halt, ich sage mal, in einem Job ist, wo er nicht motiviert ist, wo er nicht das Gefühl hat, ich möchte da mein Bestes geben, dann sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob das wirklich der Job ist, den ich mein Leben lang machen will.
Leistungsgesellschaft ohne Drill. Janine Ohlert war das, Sportpsychologin von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.